Sie hören Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der sicherlich, und das wissen Sie als langjähriger Hörer des Reiseradios, ein eher gespaltenes Verhältnis zu den politischen Verantwortungsträgern im Tourismus hat. Auf der ITB versuche ich, jede Pressekonferenz mit Abgeordneten, Staatssekretären oder gar Ministern zu vermeiden, als journalistischer Zuhörer, da mir die Zeit zu schade ist für lauwarme Luft von Amateuren, bei denen das Parteibuch das Wissen ersetzt. Und von daher dürfte es eigentlich auch für mich nur eine Randnotiz sein, dass der für Ägypten so rührige Hisham Sassou während der ITB seinen Ministerposten verlor. Trotzdem hat es mich schon ein bisschen erschüttert, aber eher die Art und Weise dieser fast schon Nacht- und Nebelaktion, die den Ruch eines Putsches in einer Bananenrepublik verströmte. Man muss sich das mal vorstellen. Ägypten, ein Land, das durch eigenes Verschulden und staatliches Chaos als Urlaubsdestination in den Abgrund schlitterte, in dem Hunderttausende vom Tourismus abhängige Menschen von Ruin bis zu Hungersnot bedroht waren, schmeißt in einer an Unwürdigkeit nicht mehr zu überbietenden Art und Weise den Mann aus dem Kabinett, der in den letzten Jahren als einziger die Fähigkeit hatte, bei ausländischen Regierungen und touristischen Unternehmen für das nötige Vertrauen zu werben, Urlauber wieder in das Land am Nil zu schicken. Er war, und das wird ihm zum Verhängnis geworden sein, bekannter und geschätzter außerhalb Ägyptens als Machthaber Sisi selbst. Sassou war nur ein Technokrat und dazu noch koptischer Christ, für althergebrachte Parteigänger in einem muslimischen Staat eine absolute Zumutung. Bei den Kairoer Politschranzen war er nie geliebt, allenfalls respektiert wegen seiner erfolgreichen Aufbauarbeit. Und auch die Handvoll Wirtschaftsmagnaten des Landes, die alles unter sich aufteilen, gerade den Tourismus, wurde mit ihm nicht so richtig warm, da er anscheinend immun war gegen die Unterstützung auf Gefälligkeitsbasis, um es vorsichtig zu umschreiben. Der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan, der Mohr musste nun gehen. Dieses politische Spielchen war auch ihm selbst klar, wie er noch vor wenigen Tagen in vertraulichen Gesprächen andeutete. Aber dass es dann so stillos praktiziert wurde, mit einem Telefonanruf am Mittwochabend mit dem Rapport zur sofortigen Heimreise, das erstaunt doch. Dem intronisierten Nachfolger Khaled Rami hat Ägyptens Präsident Sisi damit einen schlechten Dienst erwiesen. Denn mag er auch ein touristischer Fachmann sein und seine Biografie lässt das zumindest erhoffen, wird er sich jetzt jeden Funken Respekt außerhalb der ägyptischen Landesgrenzen erst mühsam erarbeiten müssen. Ihm hängt jetzt erstmal, vielleicht unverschuldet, die böse Legende des Dolchstoßes an, während sein Dienstherr im Ausland weilte, um für die ägyptische Tourismuspolitik auf der wichtigsten Messe der Welt geehrt zu werden. Das schafft keinen roten Teppich für Ramis Antrittsbesuche und auch kein Vertrauen in die Regierungskunst eines Landes, das ohne den Tourismus Gefahr läuft, zu einem Failed State herabzusinken. Im Reiseradio Folge 187 hören Sie heute natürlich die erste akustische Ausbeute von der ITB. Ich konnte so viele schöne Gespräche führen zu Themen, die was mit Reisen zu tun haben, dass es locker auch für die kommenden Ausgaben reicht. Dass es dem Deutschlandtourismus gut geht, darüber haben wir ja schon berichtet. Es geht ihm sogar noch viel besser, als es die amtliche Statistik auszudrücken vermag. Denn, und das hat mich doch überrascht, die Touristiker rechnen damit, dass auf jede offizielle Übernachtung noch eine im Kleinstpensionsbereich oder dem Graumarkt der Privatwohnung dazukommt. Damit reden wir von etwa 850 Millionen Übernachtungen. Das weckt angesichts Klammer kommunaler Kassen große Begehrlichkeiten bei den Kämmerern, hier etwas abzuschöpfen. Die Bettensteuer dürfte da ein Auslaufmodell sein. Zu oft wurde sie schon von Gerichten kassiert. Das neue Codewort heißt Fremdenverkehrsabgabe. Der wesentliche Unterschied, sie wäre zweckgebunden für touristische Strukturmaßnahmen und könnte nicht nur von den Reisenden selbst, sondern auch von allen kommunalen Profiteuren des Tourismus erhoben werden. Selbst der Deutsche Tourismusverband ist dafür, wie uns gleich sein Präsident Reinhard Meyer erklärt. Alle Prognosen sagen es, wir haben ein gutes Tourismusjahr 2015 vor uns. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen und die Menschen wollen reisen, auch angesichts der Nullzinsen, die ihr Erspartes auf der Bank gerade bringt. Die Frage ist nur, wer wird im Verkauf davon profitieren? Weiterhin mit Löwenanteil der stationäre Vertrieb? Oder muss die Branche sich darauf einstellen, dass immer bessere Technik auch immer mehr Buchungen ins Internet verlagert? Momentan heißt das Schlagwort Omnichannel und soll sedierende Wirkung haben für die Gemütslage der Reisebüroinhaber. Sie werden nämlich herzlich eingeladen, doch teilzuhaben am digitalen Entscheidungsweg des Kunden. Umgekehrt sollen Sie sich aber auch bitte nicht wundern oder darüber jammern, wenn Sie abgekoppelt werden, sofern Sie nicht mitmachen bei der 24/7-Erreichbarkeit der Internetstrategie. Das bekräftigt im Reiseradiogespräch auch noch einmal Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbandes. Der hieß übrigens auch mal Reisebüroverband und musste sich der neuen Realität anpassen. Wo wir doch am Beispiel Hisham Sasu gesehen haben, wie unwürdig manchmal Abschiede sind, so sehr kann man sich sicher sein, dass bei der Frankfurter Dertouristik Ende Mai ein schönes Fest veranstaltet wird, um Michael Frese den Weg in den Ruhestand zu erleichtern. In einen Lebensabschnitt also, wo er selbst nur noch Urlauber ist. Bisher war es sehr schwer, Michael Frese für ein Abschiedsinterview zu gewinnen. Das ist nicht seine Art, jetzt schon die Leine des Fallschirms zu ziehen, um gemütlich auf den Tag X hinabzuschweben. Aber am Rande der ITB, bei einem Frühstück in Berlins schönsten Café, ist es nun doch gelungen, Michael Frese über sein touristisches Leben und die Anforderungen an ein heutiges Management sehr hörenswert. Und bei so viel hohen Tieren musste ich unbedingt einen Ausgleich in dieser Ausgabe von Was mit Reisen hineinpacken. Und deshalb habe ich mir in Halle 11.1, da wo die Touristikstudenten sich präsentierten, eine Gruppe junger Nachwuchstouristen gesucht und sie beobachtet, wie sie ihre allerersten Schritte als einer von 10.096 Ausstellern machen. Über die Erfahrungen der Studenten der Berliner HWR spreche ich gleich mit einem von ihnen, Nick Reimann. Ja, und damit ist unser akustisches Potpourri komplett für diese Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es ist noch gar nicht so lange her, da war sich die touristische Industrie, ihre Lobby und sogar der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung einig. Die Wegelagerei der kommunalen Kämmerer bei den Übernachtungsgästen dürfe nicht sein. Die Bettensteuer wurde unisono abgelehnt. Vor allem der DEHOGA unterstützte den gerichtlichen Kampf gegen diese Zwangseuro, die in den allgemeinen Etat der Städte und Gemeinden fließen sollte, mit ziemlichem Erfolg. Auf der anderen Seite dämmert auch dem Deutschen Tourismusverband, dass gerade vor Ort, wo die erwünschten Touristen hinkommen sollen, die Infrastruktur zunehmend marode wird. Aber ohne Moos nichts los. Es nett zu machen für Besucher gehört zu den Aufgaben, die für einen Kämmerer freiwillig sind. Da kann man sich gut vorstellen, angesichts der katastrophalen Haushaltslagen, mit welcher gebremster Energie in diesem Bereich investiert wird. Deshalb wirbt der DTV jetzt für eine Alternative zur Steuer, einer Tourismusabgabe. Wichtigste Unterscheidung, sie wäre zweckgebunden. Der geflöhte Urlauber wüsste dann wenigstens, dass seine Zusatzeuro dem guten Zweck dienen, seinen Aufenthalt noch angenehmer zu machen. Mehr dazu von Reinhard Meyer, dem Präsidenten des DTV.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Lieber Reinhard Meyer, Sie können ja wieder mal vor Kraft nicht laufen, nicht Sie persönlich, aber der deutsche Tourismus, 424 Millionen Übernachtungen gab es 2014, die Zahlen sind schon raus. Wenn man das mit dem Graumarkt zusammenrechnet, der nochmal fast die gleiche Anzahl hat, nähern wir uns schon an schwindelerregenden 850 Millionen Übernachtungen an. Ja, ich meine, da können Sie doch bei der Politik eigentlich nur offene Türen haben für den Deutschlandtourismus. Und trotzdem haben Sie das Haar in der Suppe gefunden. Die Infrastruktur ist marode, da muss was passieren.
Also wir sind erfolgreich im Deutschlandtourismus, das fünfte Rekordjahr in Folge bei den Übernachtungen, das ist richtig. Aber es ist ja so, man kann sich auf den Erfolgen nicht ausruhen. Das heißt, wenn man gut sein will, gut bleiben will, dann muss man weiter was tun. Und das Thema Infrastruktur ist für uns ganz wichtig, weil ich glaube, gerade in der Verkehrsinfrastruktur in den letzten 25 Jahren, vor allen Dingen in Westdeutschland, zu wenig investiert worden ist. Und um gut zu bleiben, müssen wir in die Infrastruktur investieren.
Aber nun kommen dann die Kommunalpolitiker und sagen, was wollen sie überhaupt? Die Leute kommen doch.
Auch da sage ich sehr deutlich, guckt euch zum Teil die touristische Basisinfrastruktur an. Die ist teilweise noch in den 70er, 80er Jahren modernisierungsbedürftig. Auch dort muss investiert werden, gerade in den Kommunen, in den Ländern.
Nun ist es ja so, dass der Tourismus in Deutschland in die Jahre gekommen ist, auch bei den Touristen selbst, die in Deutschland Urlaub machen, Familien und vor allem Ältere. Brauchen die denn wirklich eine neue Infrastruktur? Oder sind die zufrieden, wenn die Parkbank noch steht im Kurgarten und die Musik aufspielt?
Ja, das Gute an den Touristikern, die immer älter werden, wir alle zusammen werden älter, sind ihre Ansprüche, die sind reiseerfahren. Und die werden mit der veralteten Infrastruktur vor Ort nicht zufrieden sein, dann werden sie dort nicht Urlaub machen. Und hinzu kommt, sie wollen vermehrt Angebote, zum Beispiel im Gesundheitstourismus, sie wollen barrierefreie Angebote, all das führt eben zu notwendigen Investitionen.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass die Infrastruktur verbessert werden muss, und da gibt es eben auch das Wort der Tourismusabgabe, die auf einmal im Raum schwebt, nun ist Infrastruktur ein weiter Begriff. Da könnte ein Kämmerer sagen, ja, wenn ich das in die Kläranlage stecke, ist ja auch der Tourismus davon nutznießend.
Deswegen ist es wichtig, dass man über die kommunalen Abgabengesetze der Länder eine Tourismusabgabe definiert, die dann natürlich im engeren Sinne zweckgebunden alle Einnahmen dem Tourismus auch wieder zugutekommen. Und dazu gehört natürlich die touristische Basisinfrastruktur, nicht die Kläranlage. Und wir erleben, dass die Tourismusabgabe zunehmend ein Erfolgsmodell ist. Es gibt mehrere Länder, die das jetzt eingeführt haben, über die Kuren der Erholungsorte hinaus für alle Tourismusorte. Das ist in Brandenburg so, das ist in Sachsen so, das ist in Schleswig-Holstein so, in Baden-Württemberg. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wollen es demnächst einführen. Also die Tourismusabgabe kommt.
Ist das jetzt für Sie sozusagen der kleine rettende Anker, weil die Städte mit ihrer Bettensteuer dabei sind zu scheitern, dass man dem Ganzen jetzt nur einen neuen Namen gibt und dadurch, dass es keine Steuer mehr ist, sondern eine Abgabe, dass dann eben auch gerade die Gegenargumente etwas entkräftet werden, das geht nur in den großen Sack?
Die Bettensteuer hat ja zwei Nachteile. Zum einen wird sie nur von einer bestimmten Gruppe erhoben, nämlich den Hoteliers, die das dann an die Gäste weiterreichen, die zahlen also mehr. Und zum anderen ist die Bettensteuer ja nicht zweckgebunden bei den Einnahmen. Das heißt, es kommt nicht automatisch dem Tourismus zugute. Man kann dann die Bettensteuer für andere Investitionen, die überhaupt nichts mit Tourismus zu tun haben, nutzen. Und beides ist der falsche Weg. Deswegen hat da die Tourismusabgabe einen klaren Vorteil, zumal sie ja auf breite Schultern gesetzt wird. Alle, die vom Tourismus profitieren, sollen auch einzahlen.
Das heißt aber auch, dass diejenigen jetzt zur Kasse gebeten werden, die bisher nichts zahlen mussten und das wahrscheinlich der kleine Knackpunkt in jeder Gemeinde heißt, ach Gott, jetzt kommen die an, wollen die von mir auch noch was haben, vom Tankstellenbesitzer oder vom Kinobetreiber oder von wem auch immer.
Ja, das verkennt, dass natürlich die kommunalen Investitionen in den Tourismus, gerade in den Tourismusorten, auch diesen Geschäften zugutekommt, im Restaurant, im Café, beim Taxigewerbe, an der Tankstelle. Man kann das über Vorteilstabellen dann auch sehr gerecht steuern. Und solche Modelle gibt es schon und man kann sie anwenden.
Haben Sie da schon eben positive Erfahrungen gemacht, wenn es solche Vorteilstabellen gibt, wer davon jetzt dann betroffen sein wird und wie man mit Argumenten ihn trotzdem dazu bringen kann?
Also das ist natürlich eine Diskussion in den Kommunen vor Ort, wer mehr oder weniger profitiert. Ich glaube, wenn man hier durch kluge Diskussionen mit den Betroffenen vor Ort für gerechte Lösungen sucht, dann hat man ein Erfolgsmodell.
Dann hat man immer das Gefühl, der Staat ist vom Stamme nimm, was er bekommt, das kriegt er. Aber Sie können garantieren, eine Abgabe, wie immer sie dann hinterher ausgestaltet wird, wird dem Tourismus zugutekommen.
Ja, vor allen Dingen das Gute ist ja, wenn es zweckgebunden ist für den Tourismus, dann muss eine Kommune all denjenigen, die einzahlen, auch jedes Mal immer nachweisen, wofür wird das Geld eigentlich verwandt. Bei der Infrastruktur kann man das sehen, beim Marketing kann man das spüren. Und das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig mit einer Tourismusabgabe, dass die Kommunen dann sehr transparent auch dokumentieren, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben.
Ich habe gerade vor dem Schreiben der Moderation mal einen kleinen, natürlich nicht repräsentativen Test gemacht bei Google. Die Begriffe Reisebüro und Berlin eingegeben und mal geschaut, wie sich denn der stationäre Vertrieb so präsentiert im Netz. Ich fasse es mal zusammen und hoffe, dass man mir verzeiht. Gruselig. Zwar gibt es über 700.000 Einträge, aber ich gehe trotzdem mal davon aus, die Mehrheit der Reisebüros in der Hauptstadt haben allenfalls eine Proforma-Präsenz. Denn selbst die Einträge auf den ersten zwei Google-Seiten, bei denen man also davon ausgehen kann, dass zumindest SEO kein Zauberwort für den Bastler der Homepage war, erschreckten durch Konzeptlosigkeit und ein grafisches Gewusel mit höchster Gefahr für Augenkrebs. Bei einigen Kettenbüros erkennt man den professionellen Baukasten, der allerdings belanglos mit Inhalten gefüllt wird. Bei den anderen fließt geradezu die Expedientenabscheu aus den Seiten, sich mit so etwas beschäftigen zu müssen. Eine grausame Grafik unterstützt ein völliges Fehlen von Strategie, für welchen Zweck die Seite überhaupt gemacht wird. Und das vor dem Hintergrund, dass alle auf der ITB über Omnichannel diskutierten. Grund genug für Fragen an den Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig.
Last Minute – Neues aus der Reisewelt.
Lieber Norbert Fiebig, wenn man in diesen Tagen so rund um die ITB, vor allem durch die Privatfernsehwerbeinseln hüpft, dann hat man den Eindruck, es handelt sich alles nur noch um Internetbuchungsportale, um Vergleichsseiten und Apps im Tourismus. Wird da nur laut gebrüllt oder ist da tatsächlich jetzt so ein Realitätsfunken drin? Bald ist jeder Deutsche sein eigenes Reisebüro.
Wir müssen uns klar sein, dass unsere Welt digitaler wird. Und wenn ich mich morgens in Berlin in die S-Bahn setze, dann treffe ich auf 70% der Mitfahrgäste, die an ihrem Mobile rumspielen. Das ist Realität. Man bewegt sich heute digital und das macht natürlich an der Reise keinen Halt. Und das betrifft die Reiseauswahl, das betrifft zukünftig sicherlich noch sehr viel stärker die Begleitung der Reise und das betrifft auch den Prozess nach der Reise, wo entsprechend durch pfiffige und auf den Kundenwunsch entsprechend dann zugeschnittene Angebote die Kunden begeistern. Und das wird sich fortsetzen. Es wird viele geben mit guten Ideen, die an den Markt gehen. Davon werden sich einige wenige durchsetzen. Aber das sind dann die Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen. Die Märkte verändern sich. Sie verändern sich sehr viel schneller. Und es gibt keinen Artenschutz für Tradierte. Das muss uns auch allen klar sein. Auch die Tradierten müssen sich entsprechend dem Kundenwunsch anpassen, weil das ist im Fokus all unseres Handelns, was will der Kunde? Und das herauszufinden und das entsprechend zu befriedigen, ist der Erfolgsfaktor. Und da hilft die Digitalisierung, weil sie uns näher an den Kunden und seine Wünsche heranführt.
Und haben wir ja gerade momentan die Situation, die Veranstalter haben Rekordumsätze. So viel wurde noch nie ausgegeben für die klassische Veranstalterreise. Also kann man nicht sagen, es gibt einen Trend weg von Opas Pauschalreise hin zum individuellen Buchen daheim am Computer im Baukastensystem.
Nein, die Welt ist ja nicht mehr schwarz-weiß. Wenn ich sage, ich bin nicht digital unterwegs, heißt das ja nicht, dass ich nicht mit professionell arbeitenden tradierten Veranstaltern zusammenarbeite. Auch Veranstalter bieten ihre Reiseleistungen digital an. Online-Vertrieb ist eine feste Säule. Sie ist bei weitem nicht so stark wie die klassische Vertriebsschiene Reisebüro. Aber alles, was wir in der digitalen Welt finden oder vieles von dem, ist natürlich auch von den Reiseveranstaltern entsprechend besetzt. Deshalb die Unterscheidung digital gleich modern und neue Player und analog gleich tradierte, alte, verstaubte Veranstaltungen. Das ist nicht die richtige intellektuelle Herangehensweise. Nein, die Digitalisierung hat Einzug gehalten in auch alle tradierten Geschäftsmodelle und hat einen Beitrag dazu geleistet, dass man da deutlich besser wird, weil, das habe ich eben gesagt, das Vehikel ist, um näher an die Kunden, an seine Wünsche heranzukommen, schneller an den Kunden heranzukommen, seine Wünsche abzufragen und entsprechend auch gleich eine Rückmeldung zu bekommen. Das haben wir in der digitalen Welt und das nutzt jeder der Player, der sich mit Reise beschäftigt, maßgeblich auch die Tradierten, die den Markt ja nach wie vor den größten Marktanteil haben und da wird es auch noch einen Moment bei bleiben.
Das ist ja so, die Tradierten oder ob sie nun altmodisch oder modern sind, sie haben die neue Technik, die Veranstalter setzen sie auch ein. Kommen wir zum anderen Problemkind der Branche, den Reisebüros, die sich durch das Internet extrem angegriffen fühlen. Ist das jetzt nur Panik ohne Grund?
Ich weiß nicht, ob die sich angegriffen fühlen. Ich würde das eher von der Chancenseite versuchen zu beantworten. Für die Reisebüros ist auch das die Möglichkeit, näher an den Kunden zu kommen, Kundenbindung dadurch zu erzeugen, dass ich bei dem Kunden zu Hause auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer auf dem Schirm bin. Ein Konzept der Reisebüros, die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung entsprechend ernst nehmen, ist den tradierten Vertriebsweg, nämlich der Kunde kommt in ein Reisebüro und setzt sich vor einen Counter, zu verbinden mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, nämlich den Kunden zu begleiten, ihn vielleicht im Netz abzuholen und ins Reisebüro zu bitten, weil er da die professionelle, persönliche Beratung kriegt oder umgekehrt, er war im Reisebüro und ich begleite ihn nachher digital und sage, du musst nicht nochmal ins Reisebüro kommen, um zu buchen, ich kann dir noch ein paar Zusatzinformationen geben, kann dir auch noch einen Reiseexperten für die Mongolische Volksrepublik ein Kollege, der in Karlsruhe im Büro sitzt, der schaltet sich nochmal mit drauf und dem kannst du nochmal ein paar Fragen stellen. Das sind viele Chancen, die wir haben, wo das Reisebüro ihre Karte, nämlich die Reiseexperten, die professionellen Reiseexperten zu sein, die stärker zu spielen und damit einen Beitrag zu leisten, in vielen Fällen ja die Verwirrung, die der Kunde erfährt, wenn er sich alleine im Netz bewegt, ein Stück weg zu beseitigen und ihn entsprechend zu routen, zu guiden. Das ist eine große Chance für die Reisebüros. Es ist ja schon heute so, dass über 80% der Kunden, die ins Reisebüro kommen, sich im Internet schon vorinformiert haben. Das ist nichts Besonderes. Die Tatsache, dass das so ist, ist allerdings auch gleichzeitig eine Verpflichtung und Herausforderung für die Reisebüros, ihre Reisedienstleistung, die Beratung, professionelle Beratung auf einem ganz hohen Niveau stattfinden zu lassen. Der Kunde wird in Zukunft nur bereit sein, ins Reisebüro zu kommen, wenn ihm ein tatsächlicher Mehrwert geboten wird. Und der Mehrwert ist die Beratung. Der Reisebüro-Expedient muss mehr wissen als der Kunde, der vor dem Counter sitzt. Das ist bis heute auch so gelungen und das muss in Zukunft sichergestellt sein. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass das Reisebüro auch noch gute und goldene Zeiten sieht, wenn das gelingt, wenn die Reisebüros in der Lage sind, dem Kunden dauerhaft einen Mehrwert zu bieten, ihn durch das Dickicht des Online-Angebotes zu führen und ihm am Ende des Tages ein Angebot auf den Leib zu schneidern, was Erkenntnis der letzten Untersuchung der Stiftung Warentest bei Pauschalreisen preisgleich ist mit den Angeboten, die wir im Netz finden. Es gibt keinen Grund, nicht die professionelle Leistung, Beratungsleistung des Expedienten im Reisebüro in Anspruch zu nehmen. Das kostet den Kunden keinen Pfennig, Eurocent mehr.
Sie haben es gerade am Schluss angesprochen, Stiftung Warentest hat ja ein hervorragendes Testurteil auch gegeben. Trotzdem Omnichannel, also die Verknüpfung Internet und stationärer Vertrieb. Realität ist ja natürlich so, die meisten Reisebüros haben noch nicht mal eine eigene Website. Also da hinken viele natürlich noch sehr, sehr hinterher.
Nein, das ist nicht meine Erkenntnis. Die meisten Reisebüros haben eine eigene Website. Ob sie die schon very sophisticated Funktionalitäten hat, das ist sicherlich eine andere Frage. Ja, hier muss noch viel gearbeitet und entwickelt werden. Das ist im Übrigen auch für uns als Branchenverband Herausforderung und Verpflichtung zugleich. Gerade kleineren Reisebüros, mittelständischen, entsprechend hier Hilfestellung zu leisten. Die größeren Ketten können das vielleicht aus eigener Kraft noch ganz gut und da bieten wir entsprechend Dienstleistungen an, da bieten wir Foren an, auch Erfahrungsaustausch entsprechend zu machen, um sich zu positionieren, was geht nicht, wo brauche ich meine Zeit nicht zu verschwenden. Da sehen wir eine Branchenaufgabe als Deutscher Reiseverband.
Auf dem ITB-Kongress gab es wieder einmal ein Schaulaufen der internationalen Tourismus-CEOs in Diskussionsrunden und als Keynote-Speaker. Da war schon geballtes Fachwissen auf den verschiedenen Podien und trotzdem hatte ich manchmal den Eindruck, um ehrlich zu sein, sogar ziemlich häufig, da sprechen Menschen zu mir, die rund geschliffen wirken wie aus der Roland Berger oder McKinsey Retorte. Da wurde kundig parliert und die großen Bögen des neuen Tourismus gespannt. Da wimmelte es von Anglizismen und Schlagwörtern, die mehr verschleierten als erklärten. Aber das Beunruhigendste, ich hatte manchmal das Gefühl, da sitzen Vertreter einer Karawane, die einfach weiterzieht, wenn der Arbeitsplatz Tourismus nicht mehr interessant oder lukrativ genug erscheint. Man verdient ja auch viel weniger als in anderen Branchen. Heute Reiseveranstalter, morgen Konsumgüter, übermorgen Technologiekonzern. Ende Mai wird ein Vertreter der guten alten Schule sein Chefbüro in Frankfurt bei der DER Touristik verlassen. Michael Frese, ein Vollblut-Touristiker, der fast sein gesamtes Arbeitsleben für Veranstalter wirkte. Dem Reiseradio gab er nun sein erstes großes Abschiedsinterview.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Ja, lieber Michael Frese, sitzen wir jetzt hier im Café Grosch, einem der schönsten Kaffeehäuser in Berlin, während der ITB. Ein bisschen Abstand vom alljährlichen Familientreffen, das ja auch wirklich wie zu Hause so ist. Man trifft sich in der Familie, freut sich eigentlich drauf. Am zweiten Tag ist man total genervt, wenn man keine Gesprächsthemen mehr hat und weil einem die Leute ein bisschen auf den Keks gehen. Wie ist es denn nächsten März? Sitzen Sie dann in Travemünde und schauen mit einer milden, lächelnden Altersweisheit auf die Branche, die sich wieder versucht, nett anzulächeln hier in Berlin?
Ich glaube schon, dass ich nicht in Berlin sein werde im nächsten März. Also zumindest mal habe ich mir vorgenommen, jetzt Abstand zu gewinnen. Ob das jetzt unbedingt in Travemünde ist, dann zu meinem zukünftigen Zuhause, oder ob ich bis dann irgendwo vielleicht gerade Urlaub mache, das weiß ich nicht. Aber ich möchte vermeiden, zu tun, als hätte sich nichts geändert. Ich meine, ich bin nun mal jetzt pensioniert. Ich muss jetzt mich auf ein Neues einstellen und ich mache das eigentlich mit großer Freude. Ich denke mit Dankbarkeit zurück auf das, was ich erleben durfte in den letzten Jahren. Ich glaube, ich habe in einer Branche gearbeitet, die schönste der Welt ist. Ich hatte Glück, ich konnte an entscheidenden Stellen arbeiten. Aber jetzt zurückzukommen, um etwas aufleben zu lassen, was nicht mehr ist, habe ich eigentlich nicht vor.
Nicht die Huldigungen entgegennehmen nächstes Jahr ohne Verantwortung. Ah. Es gab aber bei Air Berlin so einen, ich sag mal, einfach ganz dämlichen Song: Wir haben Kerosin im Blut. Das war so die Schlagzeile dieses Songs. Wie ist es denn bei Ihnen? Was haben Sie im Blut? Ist das Reisefieber, Reiselust gewesen? Und warum sind Sie in die schönste Branche der Welt gegangen?
Also ich bin in die schönste Branche der Welt gegangen, sicherlich um die Welt zu sehen. Das ist völlig richtig. Dazu zählt natürlich auch immer ein bisschen Glück, denn als junger Mensch hat sich dort einfach für mich eine Möglichkeit aufgetan und ich habe die genommen, ohne zu wissen, was passiert. Die Reiselust kam dann über das Essen. Das ist schon richtig. Und als ich dann in der Reisebranche war, habe ich auch relativ schnell versucht, das zu tun, was ich dann mein Leben lang gemacht habe, beim Veranstalter zu sein, um Dinge kreieren zu können, um Dinge zusammenbauen zu können. Diese Reiselust ist logischerweise immer in einem. Ich glaube nicht, dass das irgendwann nachlässt. Allerdings habe ich vor, wenn ich reise, jetzt länger zu reisen. Also dann wirklich mindestens 3 Wochen, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe. Und erstaunlicherweise glaube ich sogar mehr oder weniger planlos. Also ich werde zunächst einfach mal anfangen, Dinge im Norden mir anzusehen. Ich fahre da mit dem Auto los und gucke, wo ich irgendwo ankomme.
Das hätten Sie jetzt nicht sagen dürfen. Auf der einen Seite dachte ich, ey, der sagt jetzt das, was die Veranstalter immer haben wollen, 3 Wochen Urlaub, hurra, hurra, und jetzt wollen Sie es selbst organisieren. Bah, schämen Sie sich.
Nee, das ist ein Wunsch, den ich einfach habe, etwas tun zu können, was dir einfach nur Spaß macht. Und ich stelle mir wirklich vor, dass ich vielleicht mich irgendwann ins Auto setze, vielleicht sogar alleine, wenn meine Frau sagt, nee, da fahre ich nicht mit. Und ich fahre einfach los. Mal sehen, wo ich ankomme.
Gut, gehen wir nochmal in die Vergangenheit zurück. Ich habe gelesen, Sie haben direkt angefangen bei Airtours, haben sich beworben. Also der junge Herr Frese hat immer schon ein gewisses Qualitätsbewusstsein gehabt. Wenn ich schon anfange mit Tourismus, dann nicht die Ochsentour am Goldstrand oder auf Malle. Wenn schon, dann mit Linie.
Ja, wenn schon, dann mit Linie. Das ist nicht ganz richtig, dass ich dort bei Airtours direkt angefangen habe. Ich habe eine ganz grundsolide Ausbildung gemacht. Ich war in einem Reisebüro, übrigens in einem DEA-Reisebüro, habe dort eine Ausbildung gemacht, war dann eine kurze Zeit bei einer kleinen Charter- oder Charterunternehmen, die Reisen als Pauschalreisen verkauft haben. Bin dann zur JAT, zur jugoslawischen Fluglinie gegangen, die gab es noch, und bin dann erst von dort zu Airtus gekommen. Aber Sie haben vollkommen recht, 36 Jahre bin ich jetzt in diesem, oder über 36 Jahre bin ich jetzt in diesem Bausteingeschäft tätig. Und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert hat, diese Reisen zu organisieren für andere Leute nach deren Wünschen. Das ist wirklich etwas Besonderes und das ist das, was mich fasziniert an dieser ganzen Art und Weise, wie wir Urlaube zusammenstellen.
Korrigieren Sie mich, aber ich habe irgendwie gehört, Sie sind relativ schnell vom Außendienst dann doch in die Zentrale gegangen. Sie wollten eben lieber ins Produktmanagement, was Sie eben so schön sagten, die Reisen organisieren für andere. Nervten Sie die Urlauber so sehr?
Nein. Das kann man nicht sagen. Der Außendienst, einmal habe ich ja nicht mit Urlaubern zu tun gehabt, sondern mit Reisebüros zu tun gehabt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich tatsächlich was gestalten möchte, dass ich etwas kreieren möchte, dass ich was ausprobieren möchte und natürlich auch Länder kennenlernen. Und dürfen nicht vergessen, es war damals um 77, zwischen 77 und 86, wo ich quasi jedes Jahr mindestens 6 Monate unterwegs war, zu damaliger Zeit, war das ein Privileg? Wer konnte denn damals in einem Jahr auf die Seychellen, nach Mauritius, in die Karibik und nach Südostasien fliegen, wurde dafür auch noch bezahlt, kam zurück und war dann der König. Also das war natürlich eine irrsinnig spannende Zeit. Man hat unheimlich viele Leute kennengelernt und ja, das war ein Privileg, ganz, ganz klar.
Waren das für himmlische Zeiten? Ein bisschen durch die Welt jetten, mal da einen Vertrag machen, dann wieder die Preise kalkulieren, den Katalog schreiben. Das kann man sich gar nicht heute vorstellen. Das ist alles handmade gewesen damals.
Es war absolut alles handmade. Es war, der Text war handmade, selbst die Bilder im Katalog hatte man selbst gemacht. Und das mal eben hinfahren und ein bisschen das und ein bisschen das, das war nicht. Es war wirklich, wirklich seriöse Arbeit. Und nee, das war wirklich seriöse Arbeit. Das Schöne an der Arbeit war aber, dass man das Ergebnis ablesen konnte. Man konnte das Ergebnis ablesen, einmal in Form des Produktes, wenn es vor einem lag, es war katalogreif, und man konnte das Ergebnis ablesen anhand der Menge, der gebucht wurde. Es wurde deswegen gebucht, weil man es eingekauft hatte, weil man es selbst eingekauft hatte. Und zur damaligen Zeit war es wirklich so, ich war zuständig für ein ganzes Produkt. Und das, was ich mitgebracht habe, war Teil des Programms. Was ich nicht mitgebracht hatte, war nicht Teil des Programms. Das heißt, es war wirklich deine Arbeit. Es war deine, und damit hat man sich, oder habe ich mich und auch meine Kollegen, hundertprozentig mit dem identifiziert, was man getan hat. Und das ist natürlich eine fantastische Voraussetzung, um im Berufsleben zufrieden zu sein.
Also der gestaltende Künstler sozusagen. Wann merken Sie eigentlich diesen Zeitpunkt, dass es einen Paradigmenwechsel gibt im Management, wenn man erfolgreich sein muss und auch erfolgreich sein will? Auf einmal wird man von technischen Entwicklungen getrieben, denn das ist ja heute die Situation, wir haben Technik überall und diese technischen Entwicklungen ersetzen manchmal eben dieses Bauchgefühl, was man früher hatte.
Das glaube ich nicht. Also einmal glaube ich nicht, dass man durch die Technik getrieben wird, sondern man nutzt die Technik.
Wenn Sie heute keine gute Technik haben, ja, dann können Sie einpacken.
Ja, das ist schon richtig. Wenn Sie keine Technik haben, können Sie einpacken. Aber deswegen treibt Sie nicht die Technik, sondern Sie machen sich die Technik zunutze. Sie müssen versuchen, die Technik zu verstehen. Sie müssen versuchen zu verstehen, was Sie mit der Technik machen können. Und da dann entsprechend reagieren. Ich glaube, das ist die große Kunst des Managers heute, dass er sich die Technik zunutze macht. Diejenigen, die sich treiben lassen, und das ist meine persönliche, die sehen ja immer erst, was sie versäumt haben. Ich meine, wenn ich heute sehe, dass jemand etwas macht, was ich nicht mache, laufe ich ja hinterher. Das Spannende an den neuen Techniken, das Spannende an den neuen Medien ist, dass ich hineinhören muss, dass ich mir vorstellen muss, was könnte passieren, was kann ich denn damit tun und entsprechend schneller reagieren als die anderen. Also genauso spannend wie das andere Thema, ob ich ein Hotel A oder ein Hotel B besuche. Es ist wirklich so, dass man sich nicht treiben lassen darf, sondern man muss wirklich mit der Technik mitgehen.
Aber jetzt machen wir mal so was ganz Spinöses. Stell dir mal vor, wir würden eine Zeitreise machen. Sie damals mit Ihren ersten Erfolgen bei Airtours, bezaubernde Genie, zweimal blinzeln und Sie sitzen heute im Chefsessel. Würden Sie mit dem Wissen von damals heute noch so ein Unternehmen führen können?
Nein, völlig undenkbar. Geht gar nicht. Ich meine, am krassesten kann man das, glaube ich, erklären damit, wenn wir früher ein Hotel eingekauft haben im Januar, galt der Preis, den wir eingekauft haben, für das Folgejahr. Also nicht für das Januar diesen Jahres, sondern für das nächste Jahr. Diese Preise waren in Stein gemeißelt. Da gab es kein Zurück mehr. Das waren die Preise. Wir haben dann die Preise kalkuliert. Diese Preise, die wir kalkuliert haben, waren in Katalogform, waren in Stein gemeißelt. Und wenn ein Hotelier auf die Idee gekommen ist, die Preise zu ändern, dann haben wir ihn gefragt, wie er sich das denn vorstellt. Ich hätte ja schließlich hier das Produkt im Reisebüro, hätte es 100.000-fach gedruckt. Es geht nicht. Heute ändert sich der Preis jeden Tag. Der Hotelier gibt es im Zweifelsfalle sogar direkt über seine Medien in unsere Systeme ein. Und der Preis ändert sich jeden Tag. Der wird der Kapazität angepasst. Also insofern kann man vielleicht anhand dieser wirklich zwei absolut konträren Maßnahmen sehen, wie sich die Welt verändert hat. Mit dem Gestrigen hat das Heutige kaum mehr was zu tun.
Wenn Sie jetzt heute beschreiben müssten, welche Qualitäten ein Top-Manager haben muss im Tourismus, Sie haben es ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, ist das eher so, dass er die Technik begreifen muss, sich nutzbar machen muss oder ist eher die Fähigkeit, vielleicht sogar Dinge zu delegieren an Spezialisten?
Auf jeden Fall muss man delegieren, aber man muss sie auch begreifen. Man muss wissen, was die Technik heute bieten kann. Man muss es selbst nicht bedienen können, man muss sie auch nicht selbst entwickeln, um Gottes Willen. Und ich glaube, man muss wirklich sich der Spezialisten bedienen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Man kann nicht mehr alles selbst machen. Man muss für unterschiedliche Themen unterschiedliche Spezialisten haben. Das ist das eine. Was ich glaube, was ein Manager heute auf jeden Fall auch in unserer Branche braucht, er braucht ganz klare Verantwortlichkeiten. Er muss die Verantwortung delegieren, er muss die Verantwortung wirklich strukturiert delegieren, um eine Motivation zu erhalten bei den Leuten. Und er muss sich, ich möchte mich wiederholen, er muss sich Spezialisten bedienen.
Heute noch Visionen haben als CEO, da ist das überbewertet, weil der Markt einen mitreißt.
Visionen, Schmidt hat mal gesagt, Visionen sind für Spinner, glaube ich, hat er gesagt. Visionen nicht, aber man muss schon Vorstellungen haben, man muss schon wissen, wohin man will.
Und würden Sie heute, wenn Sie jetzt 18 wären, nochmal diese Entscheidung treffen, ja, ich gehe in die Touristik mit den Situationen, wie die Touristik heute verwaltet und produziert wird?
Also wenn ich unsere Kollegen sehe im Hause, die jetzt ja neu zu uns kommen, mit welcher Begeisterung die auch weiterhin in die Ziele fahren, mit welcher Begeisterung die für ihre Produkte kämpfen, bin ich ganz, ganz sicher, dass die Möglichkeiten heute in diesem Beruf viel zu erreichen, heute in diesem Beruf viel zu sehen, genauso gut sind wie früher.
Und stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt oder Sie dürften bei einem Veranstalter arbeiten, wo Sie dem Inhaber jetzt keine Rechenschaft darüber ablegen müssten, dass Sie Geld verdienen müssen, dass Sie eine schwarze Null und mehr schreiben müssten. Wie sähe für Sie so der ideale Veranstalter aus, für den Sie gerne verantwortlich wären?
Also ich will bei keinem Veranstalter arbeiten, der kein Geld verdient, denn es funktioniert schlicht und einfach nicht. Sie müssen Ihre Mitarbeiter bezahlen, Sie müssen, ich weiß, dass es jetzt, Sie hatten mich nach der theoretischen Möglichkeit gefragt. Nein, irgendwo, ich bin Bausteinveranstalter und ich glaube, dass wir das, was wir tun, wirklich gut machen und wir machen es deswegen gut, weil wir es gerne machen, wir machen es deswegen gerne, weil es wirklich eine enorm kreative, eine enorm flexible und auch eine enorm spannende Art ist, Reisen zu erstellen. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als beim Bausteinveranstalter zu arbeiten. Es hört sich jetzt blöd an, ich habe 36 Jahre gemacht, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich es machen musste, sondern weil ich es machen wollte.
In der Hotellerie gab es ja jahrelang auch die Vorstellung, der gute Direktor ist derjenige, der morgens seine Excel-Tabelle sofort aufruft, der weiß genau Bescheid über Revenue und über Budgets. Und jetzt gibt es wieder die Besinnung auf die Rolle des obersten Gastgebers. Wie würden Sie das für Ihren Bereich definieren? Die Renaissance des Bauches, auch im Top-Management. Was will der Kunde? Sozusagen doch ein bisschen so Trüffelschwein zu sein für Trends?
Also wer nicht bietet, was der Kunde will, egal in welchem, der hat sowieso keine Chance. Aber was heute wichtiger ist als früher, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ist Analyse. Und wir haben natürlich auch viel bessere Möglichkeiten zu analysieren. Wir haben viel leichtere Möglichkeiten, Zahlen zu lesen. Und natürlich lässt sich dann aus diesem Zahlenwerk, lassen sich Dinge ableiten, lassen sich Trends ableiten. Man hat mehr Zugang auch zu Marktdaten, zu freien Marktdaten. Insofern glaube ich, ist der heutige Manager auf jeden Fall, braucht er einen analytischen Ansatz. Er muss auf jeden Fall Analytiker haben. Und trotzdem bleibe ich dabei, er muss auch ein Gefühl haben. Er muss ein Gefühl fürs Produkt haben. Nur Zahlen alleine bringt es nicht. Er muss wissen, wann ein Kunde gegebenenfalls reagiert und wie er reagiert. Und das bekommt man aus der Erfahrung, das bekommt man, ja, das ist immer noch das Bauchgefühl, das man braucht.
Man hört ja so, Sie haben Ihrem Team immer sehr viel Freiraum gelassen, auch mal so vielleicht ganz verrückte Ideen einfach mal auszuprobieren. War das eigentlich unterm Strich erfolgreich oder gab es da doch mächtige Flops?
Also ich glaube, der Erfolg des gesamten Unternehmens ist basiert auf dieser delegierten Verantwortung. Denn über die Identifikation können Sie die Leute begeistern, über die Identifikation mit dem Produkt bringen die Leute Leistungen, die sie sonst nicht bringen würden. Insofern war das schlicht und weg eine Strategie, die Verantwortung auf verschiedene Schultern zu verlagern und die dann auch machen zu lassen. Freiraum geben zur Gestaltung. Ich habe den gehabt, andere haben den gehabt und ich glaube, das ist Grundlage unseres Erfolgs.
Waren Sie denn ein geduldiger Chef, der auch mal bei Details loslassen konnte?
Ja, nein. Ich glaube, das müssen Sie andere fragen. Logischerweise, und jetzt komme ich nochmal zurück auf Ihre vorige Frage, logischerweise gibt es Dinge, die daneben gegangen sind. Das ist die Konsequenz, aber Sie machen ja selbst auch Fehler. Und so macht man zumindest mal einen Fehler in einer Nische. Wenn man alles von oben delegiert, dann kann es sein, dass dieser Fehler sehr viel breiter aufgestellt ist.
Okay, also Emotionen und Gefühlsausbrüche, die gibt es nur an einem Ort, wo dann Michael Frese zur Furie werden kann, wenn die Demut vor dem kleinen weißen Ball wieder einen schlechten Schlag verursacht.
Ja, es ist in der Tat, muss ich angestehen, da habe ich mich nicht im Griff. Und deswegen hat sich meine Frau auch nicht mehr bereit erklärt, mit mir auf den Golfplatz zu gehen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, sehr, sehr, mit sehr großer Demut, sehr ruhig, ich habe mir einfach vorgenommen zu sagen, es ist mir jetzt egal, ob der Ball gut ist oder schlecht ist. Ich spiele jetzt einfach und vielleicht funktioniert das.
Viel Spaß auf vielen Runden.
Vielen Dank. We'll be right back.
Es ist das Los der Fachjournalisten, dass sie von den bunten Messehallen einer ITB so gut wie nichts sehen. Der Terminkalender beschränkt sich auf Pressegespräche und Interviewtermine. Bummeln durch die große Kulissenwelt der um Aufmerksamkeit buhlenden Zielgebiete bleibt denen überlassen, die die Tourismusmesse für Sozialkontakte nutzen und die Hoffnung auf Einladungen zu Recherchereisen. Doch auf einem schnellen Weg zu einem Gespräch musste ich durch eine Halle, in der sich touristische Ausbildungsinstitutionen präsentierten. Die Standplätze waren, das können Sie sich vorstellen, weit weniger bunt und aufwendig. Was versprechen sich solche Kellerkinder von so einer Weltmesse, fragte ich mich. Wen von den 175.000 Besuchern wollen sie zum Stehenbleiben animieren? Das versuche ich jetzt mit Nick Reimann zu klären, einem Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Messe von unten sozusagen.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Ja, lieber Nick Reimann, spätestens seit Hildegard Knef, da wissen wir es ja, es ist gut, einen Koffer in Berlin zu haben. Da könnt ihr Studenten von der HWR, also der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin mit dem Fachbereich Tourismus, ich sag mal, ihr könnt ja nur müde lächeln, denn auf eurem Ministand gibt es Dutzende edler, alter Transportbehälter mit wunderschönen Stickern obendrauf. Ja, hat denn so viel visuelle Reiselust auch die Besucher angelockt an den Stand?
Na, auf jeden Fall. Also wer solche Koffer vor seinem Stand hat, der zieht das Publikum magisch an. Also ich persönlich hätte gern so einen Koffer. Leider habe ich nur die aktuellsten Versionen. Die sind im Gegensatz zu diesen Koffern vielleicht ein bisschen praktischer, aber auf jeden Fall nicht so schick und gesprächsstofffördernd. Ja, also.
Ja, früher war das Reisen aber was Besonderes. Das musste man auch zu Hause zeigen, wo man überall gewesen ist.
Richtig, wenn Oma von irgendwoher kam, dann wurden die Postkarten gezückt und die Fotos gemacht. Also wir junge Generation, wir sind ja schon ein bisschen weiter. Wir posten alles, wo wir waren, was wir gegessen haben und was wir getrunken haben, sekundenschnell bei diversen Social-Media-Plattformen hoch. Und also auf jeden Fall, unser Stand ist da schon eine Reise in die Vergangenheit, aber doch mit aktuellen Themen schon. Also.
Gut, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, so dieser Konflikt zwischen realer Welt und Social-Media-Welt, da werden wir sicherlich auch drauf zu sprechen kommen. Nun hattet ihr das Glück, ihr wart jetzt in der Halle 11.1, da sind alle möglichen Tourismushochschulen zusammen und jeder buhlt da um Aufmerksamkeit. Das hat natürlich schon Sogwirkung auf die gewünschte Klientel. Also jeder weiß, der mit Tourismus was zu tun haben will beruflich, da bin ich gut aufgehoben. Wie ist denn trotzdem so eure Erfahrung? Was muss man tun, um im Grundrauschen einer solchen Megamesse nicht unterzugehen?
Also der persönliche Kontakt ist auf jeden Fall das A und O. Also wer persönlich nicht auf die Menschen zugeht, der kann sie nicht berühren. Das ist wie in einer Hotellerie. Wenn der Kellner nicht authentisch ist, dann schmeckt das Essen schon gar nicht mehr. Und wir müssen am Stand genau wie Kellner auftreten, mit Persönlichkeit, mit Charme, mit Witz an die Sache rangehen und auch ein bisschen von den anderen Hochschulen ein bisschen Abstand nehmen. Wir sind halt ein bisschen was anderes, wir sind persönlicher und wir haben trotzdem, bieten das Gleiche, also fast das Gleiche an, aber mit ein bisschen mehr Charme, Persönlichkeit.
Charme, das soll euch auch unbenommen bleiben und Enthusiasmus sowieso. Wie viele direkte neue Kontakte konntet ihr denn knüpfen bisher? Oft zählt ja in der Bilanz nach so einer Messe immer die Zahl der Visitenkarten, die man eingesammelt hat. Nun ist das heute bei eurer Klientel, den Schülern und Studenten, wahrscheinlich eher so, dass man dann irgendwie Social Media Kontakt hat und nicht mehr die gute alte gedruckte Karte. Aber ja, seid ihr zuversichtlich, dass ihr wirklich neue, gute Kontakte für euch knüpfen konntet?
Auf jeden Fall. Also zum einen unser Facebook-Account mit der studierten Weltenbummler-Formulierung hat schon über 300 Likes. Das ist schon mal mehr, als wir wollten. Ziel war mal 250. Mit 300 vor der ITB waren wir schon gut dabei. Und ob wir die Schüler und Schülerinnen ansprechen konnten, werden wir wahrscheinlich erst nach der ITB sehen, denn die Publikumstage kommen ja noch. Vermute, am morgigen Samstag und am Sonntag wird noch ein richtiger Boom kommen und da werden die Visitenkarten nur so reinflattern.
Aber Hand aufs Herz, das ist ja, das ist ein Studienprojekt, was ihr hier macht. Also ihr werdet so ein bisschen gezwungen, sanfter Druck von Seiten der Professoren. Ihr müsst jetzt hier auf diese ITB gehen. Würde man in einem Alter wie dem euren, in der digitalen Generation, tatsächlich aus freien Stücken, wenn man sich eben sozusagen bekannt machen will, auf so eine, ja, so eine analoge Messe gehen, oder würde man vielleicht doch ganz andere Kanäle wählen?
Ja, natürlich nutzt man auch andere Kanäle heute, aber für uns ist das eine super Erfahrung, einen Messestand in einer Hochschule zu entwickeln, also die Idee zu entwickeln, den Aufbau, die Arbeit drumherum, Marketing, das alles umzusetzen, ist für uns eine Riesenerfahrung. Wir haben da tatkräftige Unterstützung von Herrn Professor Soller, Herrn Wuttke, Herrn Schwarz, und das ist einfach für uns eine Riesenerfahrung. Klar können wir nicht alle Ideen, die wir haben, umsetzen, aber wenn wir Ideen haben, dann werden wir auch Freiheiten haben, um diese auch umzusetzen. Klar muss da jemand in die richtigen Bahnen leiten, dass wir keine großen Fehler machen, aber für uns ist das für das zukünftige Leben eine Riesenerfahrung, einen Messestand zu organisieren. Klar nutzt man auch Social-Media-Kanäle, aber sowas, persönlichen Auftritt, würde ich jedem Social-Media-Kanal vorziehen.
Das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass doch diese schwere Arbeit, da was aufzubauen und sich hinzustellen und mit Menschen zu reden, dass das dann doch von jungen Leuten als erfolgsversprechender gewertet wird, als jetzt eine knackige Facebook-Seite zu haben und da viel digitales Grundrauschen zu erzeugen. Ist es denn tatsächlich so, denn die Messegesellschaften sagen das ja, es geht nichts über das persönliche Gespräch, auch in heutigen Zeiten, dass ihr am Stand tatsächlich richtig tiefgehende, gute Gespräche führen konntet?
Also kann ich jetzt noch nicht so beurteilen. Ich habe mit den Leuten noch nicht so geredet, aber mit den wenigen, die jetzt schon mal vorbeigekommen sind, denen konnte man auf jeden Fall weiterhelfen, wenn sie denn Fragen haben. Auch wenn es nur eine kleine Frage ist zum Studiengang. Ja, es ist doch schön, wenn da jemand ist, der freundlich und mir hilfsbereit die Antwort gibt, anstatt ich auf 5000 Internetseiten suchen muss, bis ich die richtige Antwort gefunden habe. Einfach vorbeikommen, fragen, das kostet ja nichts. Und für uns ist es viel besser, jemanden zu antworten, als da den ganzen Tag rumzustehen. Also fragt.
Mein Gott, das, was dieser junge Mensch sagt, das erfreut das Herz eines jeden Reisebüros, was ihm erklären muss, warum es besser ist, die Reise im stationären Vertrieb zu buchen und nicht im Internet. Ich sagte es ja bereits, es ist ein Studienprojekt, was er hier macht auf der ITB. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also habt ihr einfach mal so spontan eine Idee, jetzt machen wir mal die Messe, machen wir mal die ITB, oder ist das ein Riesenprozess? Und wie war die Aufgabe in diesem Prozess?
Naja, die Aufgabe ist ja schon in den vorigen Studienjahrgängen gemacht worden, und wir sind jetzt die nächste Generation, die diesen umsetzt, und alles begann quasi im fünften Semester, also vor einem Jahr, und wir sind aufgeteilt in zwei Gruppen und haben einen kleinen Wettbewerb gestartet, ein Konzept zu entwickeln für die ETB-Auftritt der HWR, und haben wir so ein bisschen gegeneinander konkurriert, gearbeitet, Ideen geknüpft. So, dann wurde das alles zusammengeworfen. Also wir mussten entscheiden, was ist besser. Und aus beiden Kursen kamen halt super Ideen zusammen. Und das wurde dann alles in ein Riesenkonzept unter das Stichwort studierte Weltenbummler zusammengefasst. Und somit konnten wir dann alle in den Bereichen Standgestaltung, Pressearbeit und internes und externes Marketing in Gruppen arbeiten. Und eigentlich wurde uns da freie Hand gelassen. Also die Richtlinien wurden vorgegeben, aber wir hatten die entscheidenden Mittel dafür, das umzusetzen.
Was denkt ihr denn, ist so eure zündendste Idee gewesen, wenn man das jetzt so schon rückblickend betrachtet? Ich habe da irgendwo gehört, es gab sogar einen Bär, mit dem man sich fotografieren lassen konnte, und der ist wider Erwarten der absolute Renner geworden.
Ja, natürlich. Also das ist fürs externe Marketing natürlich, also ein Bär in Berlin, das ist, das läuft wie geschnitten Brot. Der ist vor der ITB, verteilt ein bisschen Flyer, macht auch schon ein bisschen Akquise, und das ist natürlich ein Renner, ja. Natürlich kann er hier auf der ITB nicht präsent sein, da haben wir ein paar Regeln und Vorschriften, die wir einhalten müssen. Aber zündende Idee würde ich auch noch sagen. Also die Kofferidee ist schon, die ist schon ein Knaller mit den nostalgischen Koffern. Das ist schon, andere werden vielleicht eine andere Idee bevorzugen, aber ich persönlich finde die Idee mit den Koffern eigentlich 1A.
Aber ist ja ganz interessant mit dem Bär, der eben nicht auf der Messe ist, der musste vor der Messe bleiben, weil die Messe natürlich als ein Unternehmen Geld dafür haben will. Also auch ganz smart überlegt, wie kann man maximalen Effekt erzielen mit minimalem finanziellen Aufwand.
Natürlich, und zum Beispiel hatten wir auch an unserer Hochschule interne Waffelverkäufe, wo der Bär auch präsent war, schon mal doppelte Präsenz, und wo wir auch Geld sammeln konnten für unser Projekt. Und nur ein Beispiel zu nennen, mit diesem Geld konnten wir unsere Eintrittskarten bezahlen und im Endeffekt mit Zuschüssen von Pro Dual und gutem taktischen Ticketkauf haben wir einen Bruchteil von Tickets bezahlt, und das ist Wahnsinn. Also was ich hier für eine Dauerkarte bezahle, das ist schon...
Das verraten wir jetzt nicht. Diesen Tipp, der es wird als Herrschaftswissen behalten. Ihr habt noch einen Trick gehabt. Ihr habt euch selbst, natürlich vor allen Dingen Studentinnen, Schärpen umgehängt wie Miss Universal oder Miss Germany mit einer wunderbaren Bedruckung, nämlich studierte Weltenbummler. Und diese Damen müssen jetzt wie im Rotlichtmilieu sich in den Weg stellen und die Besucher auf den Stand locken.
Ja, so aufdringlich vielleicht nicht, aber das ist schon auf jeden Fall der zweite Hingucker. Die Damen natürlich sehen so schon sehr gut aus, aber mit der Schärpe natürlich, da kann eigentlich keiner dran vorbeigehen, ohne mal wenigstens vorbeizukommen, ne?
Gut, was war eigentlich der beste Lerneffekt so bei diesem Messeauftritt? Dass man abends heiser ist oder vielleicht, dass man emotionalen Overkill hat bei so vielen Tagen, so vielen Menschen?
Nein, um Gottes Willen. Also die Zusammenarbeit mit auf einer Messe ist schon gigantisch. Also das ist auch für einen Touristiker und einen Lernhotelier wie mich, das ist Wahnsinn. Also es macht einen Riesenspaß, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Nicht nur in der Hochschule intern, sondern auch mit Leuten, die am Stand vorbeigehen oder auch an anderen Ständen arbeiten. Das ist, die Zusammenarbeit ist Wahnsinn. Und fürs spätere Leben ist das von Vorteil ohne Ende. Und das hilft auf jeden Fall weiter.
Gut, gehen wir mal ins spätere Leben. Irgendwann werdet ihr alle im Tourismus hoffentlich sehr erfolgreich professionell tätig sein und werdet vielleicht selbst mal in die Situation kommen, dass man sagt, so, du bist jetzt verantwortlich für den Messeauftritt. Was habt ihr jetzt sozusagen gelernt schon aus dem heutigen oder aus dem diesjährigen Auftritt auf der ITB? Was muss man tun, um erfolgreich zu sein?
Also wichtig ist auf jeden Fall ein besonderer USP, wo man sagt, der Stand ist besonders. Wir sind anders als alle anderen. Klar müssen wir auch abwägen, was habe ich für Mittel zur Verfügung, was kann ich realisieren, welche Ziele sind vielleicht unrealistisch, aber ich muss halt sagen, persönlich an einen Messestand rangehen, nicht, es gibt viele Messestände, die sind einfach nicht gut, das haben wir auch gelernt, da sitzen Leute und die sind halt nicht freundlich aus, da geht keiner freiwillig hin, kommen. Setzen wir es einfach so um, dass wir einen Messestand haben, der einfach persönlich ist, authentisch, und dann kommt jeder vorbei. Also das sind eigentlich drei Formen, die reichen schon.
Gut, und das wird die Messe Berlin dann demnächst in ihren Leitfaden aufnehmen. Persönlich, authentisch und schön. Und Sie haben den Erfolg gebucht. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am ersten Tag ist es mir doch tatsächlich passiert. Morgens nicht nur die Uhr vergessen, sondern auch noch das iPhone. Die größte anzunehmende Katastrophe für einen vollgepackten Messebesuch, möchte man jetzt vermuten. Okay, die Termine konnte ich zum Glück im Pressezentrum über die iCloud am Arbeitscomputer einsehen und in guter alter Sitte mit dem Kuli auf ein Papier notieren. Für die Uhrzeit musste ich dauernd fragen, das verwirrte schon, denn wer muss heute schon nach einer Uhrzeit fragen? Und ich war nicht erreichbar. Wie schön, wie ich nach einem relativ entspannten Tag feststellte. Ich war also sehr monotasking sozusagen. Ganz im Gegensatz zu dem Menschen, den mein Kollege Rolf Nöckel an einem gewissen Örtchen traf.
Richtung Reise und dann immer geradeaus.
Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Weil wir alle heutzutage ja viel zu wenig Zeit haben, ist Multitasking das Gebot der Stunde. Also die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Beispiel: E-Mails auf dem iPad abrufen, dabei im Fernsehen das Topspiel der Fußball-Bundesliga verfolgen und nebenbei mit der Ehefrau auch noch über die Zutaten zur Sachertorte philosophieren. Es gibt aber auch Menschen, die übertreiben eindeutig. Ort der Handlung: eine Flughafentoilette, kurz nach der Landung. Da steht ein junger Mann an einem Urinal. Er hat sein Handy zwischen Schulter und Kopf ans Ohr geklemmt und scheint aufmerksam zu lauschen. Seine linke Hand hält ein Brötchen, seine rechte Hand hält, naja, Sie ahnen es. Mein ungläubig staunender Blick muss den Supertasker leicht irritiert haben. »Ist was?«, fragt er unbekümmert schmatzend. »Nein, nein«, stottere ich, »ich bewundere nur Ihr Multitasking. Sind Sie vielleicht beim Zirkus?« Da müssen wir beide lachen. Aber multimäßig.
Wunderbare Schmonzette zum Schluss. Zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern herrschte ein gewisser Zickenkrieg auf der Messe. Die Reiseanalyse war schuld, denn die ermittelte zum ersten Mal für den Norden einen Marktanteil für Urlaubsreisen von 6%, damit 0,1% mehr als für den langjährigen Platzhirschen Bayern, der sich mit Platz 2 begnügen musste. Da schäumte natürlich der weiß-blaue Löwe und kolportierte spitz: man möge doch bitte mal das Kleingedruckte lesen. Reisen ab 5 Tagen. Denn wenn man die ganzen Kurzreisen der prosperierenden Stadtbewohner Bayerns in eine reale Nächtigungsbilanz einbauen würde, dann würden die Nordlichter schon sehen, wo in Deutschland im Tourismus das Geld gemacht wird. Womit wir beide Seiten ausführlich dargestellt haben dürften und wieder mal beweisen konnten, was grundsätzlich auf der ITB gilt: hier sind alle Sieger. In diesem Sinn, machen Sie es gut, bis zur nächsten Reiseradiosendung.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber: hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!